Das Thema sexueller Missbrauch in unseren Kirchen beschäftigt mich schon lange, einfach weil es eine Katastrophe ist, was da passiert ist. Es beschäftigt mich, weil ich eine kleine persönliche Geschichte auch damit habe. Es beschäftigt mich auch, weil ich auch zur Seelsorge weiß, was sexueller Missbrauch anrichtet, wie dort Menschenleben zerstört werden in einem Ausmaß, was sich keiner vorstellen kann, der nicht beteiligt ist oder was sich auch die Täter wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und ich würde mir sehr viel mehr Vollmacht und Kompetenz sowohl von Psychotherapeuten als auch von Seelsorgern wünschen, diesen Menschen zu helfen. Und da hängt es viel draußen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Das ist eine riesengroße Not, die ist mir sehr bewusst. Das ist aber jetzt nicht Thema, ausdrücklich nicht. Sondern sexueller Missbrauch in den Kirchen und Psalm 51. Der letzte Anlass, dass ich das überhaupt jetzt bearbeitet habe, ist, dass sie beim Lesen vom Psalm 51 mir Dinge aufgegangen sind, wo ich dachte, die haben vielleicht doch was damit zu tun und da sind mir manche Dinge einfach wichtig geworden, wo ich sage, jetzt kann man vielleicht was dazu sagen. Es sind mehr Fragen als Antworten, muss ich auch sagen, aber ein paar Denkanstöße wenigstens. Ich würde erst was ganz Persönliches von mir einfach mal schildern, dann einige Fragen stellen, es kommen sowieso viele Fragen, dann gerne Psalm 51 auslegen und dann noch so ein paar Überlegungen zu sowas wie einem biblischen Schutzkonzept, falls es sowas gibt, jedenfalls mal die vertikale Dimension dort reinbringen, die mir sonst fehlt, und dann Schlusswort. Ja. Wenn dir dein rechtes Auge zur Falle wird, dich zur Sünde verführt, so reiß es aus und wirf es von dir weg. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. So sagt es Jesus. Mein Seelsorger musste dieser provokanten Aufforderung nicht mehr Folge leisten. Sie hatten ihm sein rechtes Auge bereits herausgeschossen. Aber so wörtlich hat es Jesus wohl nicht gemeint, sondern: Wenn dein Auge zur Eintrittstür für etwas wird, was dich und andere verdirbt, besonders auf sexuellem Gebiet, dann ist ein sofortiges, entschlossenes, umfassendes und radikales Handeln notwendig, um diese Tür zu schließen. Ich denke, das wäre die Auslegung dieser Anweisung. Mit seinem übrig gebliebenen Auge hatte mein Seelsorger trotzdem mehr Durchblick als viele andere. Und ich verdanke ihm viel. Darf ich das noch sagen? Es ist jedenfalls so. Und solange er lebte, stand er auf meiner täglichen Dank- und Fürbittliste. Er war begabter als viele andere. Ich wüsste keinen kirchlichen Angestellten, der neben den täglichen Veranstaltungen jeden Tag noch so viele Gespräche geführt hätte. Ich kenne niemanden, der immer wieder schon vom frühesten Morgen an so viele Briefe und Karten an seine Seelsorgekinder schrieb. Mir fällt auch niemand anderes ein, der in so einfachen Verhältnissen lebte und so hingegeben arbeitete. Abgesehen davon, dass es nicht viele Jugendarbeiter gab und gibt mit dieser begeisternden und humorvollen Rede- und Verkündigungsgabe. Meine Mutter allerdings nahm bei ihm bzw. in seinen Reden etwas Unreines wahr. Ihrer konservativen Empfindung konnte ich als Jugendlicher natürlich nicht folgen, das war doch nur derber Humor, wenn er sich zum Beispiel über Pfarrer lustig machte, die während der Liturgie mit dem After zur Gemeinde standen. Über unsere Wohnung wohnte ein Pfarrer. Theologisch war er ganz anders geprägt als mein Seelsorger. Aber sein Kontakt zur Jugend in der Gemeinde war bestens. Oft war sie bei ihm, da gab's auch mal ein Bier. Mir half er damals in der 9. und 10. Klasse, um bei Hausaufsätzen für die geforderte rote Einfärbung zu sorgen. Er konnte so wunderbar sozialistische Phrasen dreschen und machte sich und mir einen Spaß daraus. Von seiner Stasi-Tätigkeit ahnte ich damals nichts. Noch vor wenigen Jahren berichtet mir Konfirmandenmütter völlig begeistert von ihm. Ihn soll ich mir als Pfarrer zum Vorbild nehmen. Er war den Konfirmanden wirklich nahe. Ja, war er. Sehr nahe. Die Mütter hatten ihn als Jugendliche in seiner nächsten Gemeinde im Erzgebirge als Konfirmandinnen erlebt und schwärmten immer noch davon. Meine Begeisterung verkehrte sich allerdings noch in junge Gemeindezeiten ins Gegenteil. Einiges passte nicht. Vieles empfand ich nur noch als Show. Und dann brauchte jemand aus unserer jungen Gemeinde sehr intensive psychologische Betreuung und Behandlung. Es muss im Hintergrund auch kirchlicherseits einiges an Gesprächen gegeben haben. Besagter Pfarrer war eben auch diesem Jugendlichen sehr nahe gekommen, zu nahe. Aber das Stichwort sexueller Missbrauch war damals noch nicht in aller Munde und Ohren. Mein Seelsorger redete Klartext, immer. Auch hier klärte er mich auf. Schon in der Gemeinde vorher als Vikar hatte jener Pfarrer sich an Jugendlichen vergangen. Daraufhin war ihm Jugendarbeit und Kontakt zu Jugendlichen überhaupt verboten worden. Aber das kümmerte offenbar niemanden. Mein Seelsorger jedoch reagierte ungehalten. Wie hatte man diesem Pfarrer gestatten können, wieder Jugendarbeit zu machen und den nächsten Jungen zu missbrauchen? Naja, die ganze Geschichte wiederholte sich dann zum dritten Mal in der nächsten Gemeinde. Und damit sind wir wieder bei meinen begeisterten Konfirmandenmuttis. Nein, offiziell aufgearbeitet worden war das bis dahin nicht. Jetzt schon, es ist in der Forumstudie drin und die haben sich auch in der Gemeinde gekümmert, auch Bußgottesdienst gehalten und so. Also das ist jetzt dort offen, aber damals, als die Mütter so schwärmten, nicht. Zumal er kurz nach der Wende starb. Er war in ein Auto gelaufen, ein Unfall. Andere sprachen von Suizid. Jahrzehnte später. Ich bin zur Beerdigung meines Seelsorgers. Neben so vielem Positiven ist auf einmal von Abgründen in seinem Leben die Rede. Ich verstehe nicht. Was soll das jetzt? So frage ich einen mir bekannten Ex-Jugendwart. Er nennt das Stichwort sexueller Missbrauch. Da war einiges gewesen, laut Informationen aus der Diakonenschaft. Schlagartig stiegen Erinnerungen in mir auf. Auch zu mir hatte er sich manchmal in einer Weise übergriffig verhalten, die ich nicht einordnen konnte. Daraufhin angesprochen, meinte er, weißt du, wenn man selber keine Kinder hat, dann muss man doch mit seiner Liebe auch irgendwo hin und ich hab dich lieb. Nein, ich denke nicht, dass es mir geschadet hat. Irritiert aber war ich schon. Nach meinem Protest hielt er sich in der Folge zurück. Es spielte keine Rolle mehr. Aber jetzt begann ich zu verstehen und wusste, die Vorwürfe stimmen. Dem Begräbnis folgte die Grußstunde. Die Dankes- und Lobreden waren berechtigt. Aber etwas irritierte. Die Stunde wurde von einem Jugendwart moderiert, der sozusagen der Lieblingsjünger und dann im Alter wohl auch Betreuer meines Seelsorgers war. Er sah ganz anders aus als sein Meister, aber sprach eins zu eins wie er. Als stünde der Verstorbene selbst noch einmal von in der Kirche in einem anderen Körper. In mir gingen alle inneren Alarmleuchten an. Da muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein. Eine Kopie statt eigener Persönlichkeit. Das darf nicht sein. Später machte jener Jugendwart seine homosexuelle Partnerschaft öffentlich. Schwierige Auseinandersetzungen folgten. Er verließ schließlich unsere Landeskirche. Und weitere Jahre später platzte die Bombe. Und seitdem sorgen die Abgründe meines Seelsorgers öffentlich immer wieder für Schlagzeilen. Viele Fragen beschäftigen mich seitdem. Auf der einen Seite großer Segen, Durchblick und Vollmacht. Auf der anderen Seite schlimme Sünde und zerstörerisches Fehlverhalten. Wie passt das zusammen? Missbrauchstäter gibt es bei allen, bei den Gottlosesten wie bei den Frömmsten, bei den Liberalsten wie bei den Evangelikalsten und Charismatischsten. Und bei allen dazwischen. Gibt es da tatsächlich keine Unterschiede in der Gottesnähe? Oder gibt es gar keine Nähe des heiligen Gottes, die so etwas unmöglich macht oder wenigstens von begangenen Sünden überführt? Sind wir also alle, so unterschiedlich wir sein oder uns sehen mögen, von dem heiligen, liebenden Gott doch in gleicher Weise unendlich weit entfernt? Ist Gottes behauptete Nähe vielleicht doch nur Einbildung und fromme Suggestion? Denn in seiner Gegenwart kann doch so etwas nicht geschehen, oder? Ich unterscheide hier Gottes allgemeine Gegenwart, die auf der Venus genauso ist wie auf dem Fußballfeld und der Disco in der Kirche. Also er ist immer überall da. Und seine manifeste Gegenwart, dass sich seine Herrlichkeit zeigt oder sein Geist wirkt. Und das kann man ja teilweise auch, wenn man sensibel ist, wahrnehmen. Also das ist für mich was Unterschiedliches. Und ich meine jetzt diese manifeste Gegenwart Gottes, wo ich sage, da geht das, da kann das doch gar nicht gehen. Oder noch anders gefragt, sind Sünde, Triebe und Süchte tatsächlich stärker als Gottes Wort, Gottes Geist und Glaube? Wenn ja, dann sollten wir den christlichen Glauben konsequenterweise aufgeben. Falls nicht, bedeutete dies, wir haben wohl nur eine äußere Form der Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen wir. Bei dieser Diagnose, steht in 2. Timotheus 3, empfiehlt das Neue Testament allerdings Abwendung von allen, die so ein kraftloses Scheinchristentum leben. Dann müssten wir das wahre Christentum erst suchen und finden. Jedenfalls sollte es bei diesem Zustand nicht bleiben. Im Moment gilt auch für uns, euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Völkern, wie geschrieben steht. Mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Römerbrief, Zitat von Jesaja. Fragen zur Person meines Seelsorgers. Wie kann jemand so viel Wert auf Beichte, Vergebung und sexuelle Reinheit legen und doch selbst immer wieder Jugendliche sexuell missbrauchen? Wie konnte er in Mitarbeiterschulungen so deutlich körperliche Distanz in der Seelsorge anmahnen und anweisen, selbst aber diese geforderten Grenzen immer wieder übertreten? Wie konnte er bei anderen so leidenschaftlich kritisieren, was er selber tat? Oder war er selbst von der Antwort zutiefst überzeugt, die er mir auf meine Nachfragen gab? Hat er sich so selbst etwas vorgemacht und fand sich gerechtfertigt? Ja, Frömmigkeit kann die beste Tarnung für Sünde sein. Aber bewusste Heuchelei schließe ich bei meinem Seelsorger aus. War es demnach Verdrängung oder Abspaltung? Wirkten hier also psychologische Verdrängungsmechanismen oder handelte es sich gar um eine dissoziative, also gespaltene Persönlichkeit, also um einen Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die unter Umständen nichts oder nur wenig voneinander wissen? Eigentlich schließe ich auch das aus. Bekämpfte er vielleicht bei anderen, was ihm bei sich selbst nicht gelang? Wie hat er das wohl selbst erlebt? Hat er gegen seine Sünde gekämpft? Wenn ja, wie? Konnte oder durfte ihm keiner helfen dabei? Und so schließen sich Fragen an die Umgebung an. Wieso hat von dem allen keiner etwas bemerkt? Hat keiner eingegriffen? Wieso hat ihn niemand ermahnt, niemand angezeigt? Wie konnte das über Jahrzehnte verborgen bleiben? Oder wagte es niemand, einen Heiligen wegen seines unheiligen Verhaltens anzufragen oder ihn damit zu konfrontieren? Oder hatte man Angst vor einem Skandal und hielt deshalb alles unter dem frommen Teppich verborgen? Mein Seelsorger wurde in späten Jahren schon im Heim und wohl längst bei nachlassendem Gedächtnis von Brüdern und Diakonenschaft mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Wie ich hörte, hat er es zugegeben und bekannt, gebeichtet und Vergebung erfahren. Wenigstens das ist ein Lichtblick. Ich hoffe, ihn im Himmel wiederzusehen. Oder gilt hier dennoch und immer noch, es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Sein fehlendes Auge hatte seine Ursache im Krieg, nicht im Kampf gegen die Sünde. In Matthäus 18, Vers 6 jedoch lese und übersetze ich, wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, einen Fallstrick legt, einen Anlass zum Anstoßen und Fallen gibt, wer ihn zum Fallstrick wird, sie zu Fall bringt, wer sie irre macht und ihr Leben in einen Skandal zieht, Für den wäre es nützlich, dass ein schwerer Eselsmühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Was wäre, wenn dieses Wort auch für meinen Seelsorger und andere geistliche Leiter gilt, die sich an kleinen Kindern und Jugendlichen so vergangen haben? Wie viele von ihnen sind dadurch am Glauben irre geworden, haben sich durch diesen Anlass, Anstoß, Fallstrick von Christus abgewandt und sind für ein Folgenlang mit den Folgen des Missbrauchs belastet? Die Fragen warten auf Antwort. Möglicherweise wird es sie nie in befriedigender Weise geben. Aber damit dürfen wir uns doch trotzdem niemals abfinden oder gar zufrieden geben. Psalm 51, den kenne ich seit langem, aber auf einmal leuchtete einiges auf. Gibt es hier neben neuen Fragen vielleicht einige Antworten? Die Überschrift, Verse 1 und 2. Die Überschriften der Psalmen nehme ich ernst, unabhängig davon, wer sie wann über diese Gebete gesetzt haben mag. Sie sind für die Auslegung wichtig, also dafür, wie die Psalmen verstanden werden wollen oder sollen. Ein Psalm Davids vorzusingen oder dem leitenden Musiker ein Psalm von David. Zunächst einmal zu dem Wort, das Luther mit vorzusingen übersetzt. Die Bibel in deutscher Fassung hat dem leitenden Musiker, die Elberfelder CSV Edition, dem Vorsänger. Mit der Erklärung, das Wort kann vielleicht auch Musik- oder Chorleiter bedeuten. Das Hebräische Menatzeach bringen die Wörterbücher mit Anleiten oder Dirigieren in Verbindung. Am interessantesten ist für mich jedoch die Übersetzung von Samson Raphael Hirsch. Das ist ein jüdischer Rabbiner in Deutschland gewesen, dessen Psalmkommentar ich über alles schätze. Das ist weitaus besser als alles andere, was man kriegen kann. Ein bisschen alt und umständlich formuliert, aber ich profitiere viel davon. Er hat dort immer dem Siegverleiher. Er fasst es als Titel für Gott auf. Gott, der Siegverleiher. Er ist der, der dem Menschen Kraft verleiht, alles zu besiegen, was seinem Inneren die Klarheit und Heiterkeit trüben könnte. Alles, was ihn unterkriegen und traurig machen will. Die Psalmen besingen den Gott, der geistigen inneren Sieg verleiht. Das Beten und Singen der Psalmen holen uns so aus unseren Niederlagen heraus. In dieser Erwartung, sich dem Psalmen zu widmen, ist meines Erachtens die geistlich fruchtbarste Haltung. So führt uns Psalm 51 zu dem Gott, der Sieg über Schuld, Sünde und Versagen gewährt. Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Im Folgenden setze ich natürlich voraus, dass die dahinterliegende Geschichte aus 2. Samuel 11 und 12 bekannt ist. Nein, es ist keine klassische Missbrauchsgeschichte, das weiß ich auch. Aber es handelt sich um eine sexuelle Verfehlung und um sexuell übergriffiges Verhalten unter Ausnutzung der eigenen Machtposition. Und das sind durchaus wichtige Kennzeichen sexuellen Missbrauchs. Eine Beobachtung oder Schlussfolgerung aus 2. Samuel 11 und 12 und dieser Überschrift: David ging es offenbar gut mit seinem Ehebruch und der raffinierten Anweisung zum Mord an Bathsebas Ehemann. Von Unrechtsbewusstsein zunächst keine Spur. Er meinte wohl, das steht ihm zu. Wahrscheinlich war alles nach außen juristisch abgesichert. So konnte sich David im Schein des Rechts sonnen. Er war glücklich. Liebe kann nicht Sünde sein. Er, der Mann nach dem Herzen Gottes, fühlte sich weiter mit Gott verbunden. Auch der Heiligste kann also blind sein für seine Schuld und sein Versagen. Das hat etwas mit dem Selbsterkennbarkeitsproblem zu tun. Die Erkenntnistheorie sagt, kein System kann sich selbst vollständig erkennen. Dazu müsste es über sich stehen, also eine Dimension höher sein eigentlich. Wir müssten uns also selbst überlegen sein, um uns ganz zu erkennen. Aber wir können nicht einmal neben uns stehen und uns von außen objektiv betrachten. Dazu wäre eine gewisse Distanz nötig. Zur Veranschaulichung, wenn ich die Bibel unmittelbar vor die Augen halte, kann ich sie nicht lesen. Es braucht einen gewissen Abstand, um etwas erkennen zu können. Und so musste ein Prophet kommen, der David von seiner Sünde überführte. Er konfrontiert den König mit einer verfremdeten Geschichte und so schafft er die nötige Distanz, die ihm das Naheliegendste erkennen lässt, seine eigene Schuld. Halten wir einen Augenblick inne. Es brauchte also einen Propheten zur Erkenntnis der eigenen Sünde. Wo sind die Propheten heute? Im Neuen Testament lesen wir von folgender realen Möglichkeit, 1. Korinther 14, wenn in einem Gottesdienst alle weissagen würden und es käme jemand Ungläubiges oder ein Außenstehender herein, er würde von allen überführt. Die verborgenen Dinge kämen ans Licht und er würde niederfallen auf sein Angesicht und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wirklich bei euch ist. Der Heilige Geist als prophetischer Geist überführt von Sünde. Sogar Ungläubige, dann doch wohl erst recht die Gläubigen, oder? Und ein Kennzeichen zunehmender geistlicher Reife ist doch zunehmende Sündenerkenntnis. Haben wir diese Reife und diesen Geist nicht mehr? Dienen auch die geistlichen Gaben nur noch einem Wohlfühlprogramm? Wie können in der Gegenwart des echten Heiligen Geistes Sünden so verborgen bleiben? In welchem geistlichen Zustand befinden wir uns eigentlich? So musste uns die Welt mit ihren Medien von der Sünde überführen. Hätte das nicht durch Gottes Geist geschehen müssen? Ich will nicht ganz ungerecht sein. Das eine ist meine Mutter, die was spürte. Das andere, was ich persönlich miterlebt habe. In einer sächsischen Stadt wurde in die katholische Gemeinde ein Priester und Pater zur Unterstützung abgeordnet. Vorher war er in einem katholischen Internat eines anderen Bundeslandes tätig gewesen. Sein Dienst jetzt vor Ort wurde als großer Gewinn für die katholische Gemeinde und Ökumene wahrgenommen. Aber allseits überaus beliebt und geschätzt. Nur eine, ich würde sagen geisterfüllte Frau aus einer der evangelischen Gemeinden hatte, als sie ihn das erste Mal sah, sofort dieses eine Wort in ihrem Herzen. Sexueller Missbrauch. Jahre später, aber längst wieder in ein anderes Kloster abgeordnet, geriet das Internat, in dem er vormals tätig war, an die Schlagzeilen. Missbrauchsskandal. Im Nachhinein erschien seine Abordnung in die sächsische Gemeinde dann doch in einem etwas anderen Licht. Eine Person hatte es sofort gesehen. Aber das blieb natürlich verborgen. Alle anderen ahnten nichts. Wie schlimm können wir uns täuschen? Und falls Gottes Geist doch etwas zeigt, hat es Konsequenzen. Wie hilflos und ungeübt sind wir im Umgang damit? Wir müssen die Latte allerdings gar nicht so hoch hängen. Schon in 3. Mose 19, unmittelbar vor dem allseits bekannten Gebot der Nächstenliebe, lesen wir, du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Unmittelbar vorher, du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Im Neuen Testament sind Ermahnungen selbstverständlich. Wie oft wird ermahnt und zur Ermahnung aufgefordert? Ermahnt, ermutigt, weist zurecht, rückt den Verstand zurecht, überführt, verschiedene Verben gibt es dafür. Von Paulus lesen wir, 3 Jahre lang hat er in einer Gemeinde Nacht und Tag ohne Pause jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt, jedem den Verstand und Kopf zurechtgerückt. Der junge Titus wird aufgefordert, ermahne, ermutige, überführe, alle Gemeindeglieder, allen Geschlechtes, jeden Standes und Alters wird ihn ausgeführt, mit allem Nachdruck. Wo bleibt der Dienst dieser Ermahnung heute? Wo ergreifen wir die Initiative dafür? Üben wir nur Seelsorge, wenn jemand mit seiner Not kommt? Oder gehen wir auch Menschen nach und ermutigen, korrigieren, ermahnen, überführen sie, wenn sie Not machen? Wie ist das im Neuen Testament, wenn es im Neuen Testament nicht ohne den Dienst der Ermahnung ging? Wieso unterlassen wir dies heute nahezu vollkommen, selbst in den bibeltreuesten Kreisen? Um noch einmal auf den prophetischen Dienst zu kommen, bemerkt jemand die fehlende Gegenwart des Heiligen Geistes? Leiden wir darunter? Sehnen wir uns danach? Suchen wir nach ihm und seinen Gaben? Streben wir nach dem Prophetischen? Und ganz menschlich gefragt, wo sind die offenen Augen? Und wo machen wir den Mund auf, um unserer Verantwortung, einander zu ermahnen, nachzukommen? Wenn Bruder und Schwester nicht nur eine antiquierte, hohle Phrase ist, sondern es uns um gelebte Geschwisterschaft geht, dann gehört der Dienst der Ermahnung dort zweifellos mit hinein. Ich habe immer so Thesen als Zusammenfassung, dem, was ich sage. Die erste: Wegen unserer naturgegebenen Defizite in der Selbstwahrnehmung braucht es das prophetische oder zumindest seelsorglich ermahnende Überführungen von Fehlverhalten und Schuld. Im 2. Samuel 11 und 12, wie im Psalm 51, lesen wir: David stellte sich unter das richtende Wort, statt, wie es sonst wohl üblich gewesen wäre, als König den Propheten hinrichten zu lassen. Er wendet sich mit seiner Schuld an Gott. Wie er betet, lesen wir im Psalm 51. Ich beschränke mich im Folgenden auf Anmerkungen, die mir für unser Thema wichtig erscheinen. Vers 3 dann, oder Beginn des Gebetes: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. David wendet sich an Gott, seinen Richter. Er weiß um die Fülle der Liebe, die Gott für jeden offen hält, sogar für den am tiefsten Gesunkenen. Auch dieser bleibt Gottes Kind. Deshalb ist Gottes Liebe für jeden das Unverlierbarste. So bittet David Gott auch und gerade jetzt um die Erfahrung seiner ganzen Liebe und Zuwendung. Und er bittet um alles, was nötig ist und hilft, seine Verbrechen zu tilgen. Das ist nicht aus dem lutherischen Kommentar, sondern aus dem jüdischen. Aus dem jüdischen. Zusammenfassung: Opfer wie Täter brauchen Gottes wiederherstellendes Eingreifen. Vers 4: Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Jedes Verbrechen hat diese beiden Seiten, die Versündigung gegen die Außenwelt und die Versündigung gegen die eigene innere Reinheit. So sind auch die Folgen doppelt, wenn Gott nicht dazwischen tritt. Die Störung der äußeren heilsamen Ordnung sowie der Verlust der inneren Lauterkeit. David bittet um zweierlei. Wasche mich rein bedeutet: Wasche mich gänzlich aus, mach viel, wasche mich aus, wasche mich aus durch Stampfen, Treten, Kneten, Schlagen. Nach Hirsch bezeichnet das entsprechende Verb das Abwaschen der äußeren Flecken. Gott lasse ihn so lange Erfahrungen der Läuterung und des Leidens machen, bis selbst die Mitwelt sagt, jetzt hat er genug gebüßt. Das zweite Wort reinige bezieht sich dann auf die innere Reinigung, damit David wieder die ungetrübte Empfänglichkeit für das Göttliche und Gute gewinnt. In jedem Fall vermittelt dieser Vers: Die Reinigung von so schwerer Schuld kann nur ein intensives, gründliches und umfassendes Geschehen sein. Sie ist nicht im Schnellverfahren zu erledigen. Die Tilgung der Schuld kann durchaus einen innerlich und äußerlich schmerzhaften Reinigungsvorgang bedeuten. Also, Reinigung von Sünde und Wiederherstellung sind Vorgänge, die gründlich in die Tiefe gehen müssen. Sie sind nicht in einem geistlichen Instant-Verfahren zu erledigen. Vers 5: Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. David verschleiert in keiner Weise die Größe und Schwere seines Verbrechens, geschweige denn, dass er es entschuldigt oder gar rechtfertigt. Er stellt sich der Sünde ganz. Gott vergibt keine Entschuldigungen, sondern nur Schuld. Der Psalm ist Davids öffentliches Bekenntnis und öffentliche Buße seiner öffentlichen Schuld. Ohne wirkliche Einsicht in die eigene Sünde und Schuld ist keine Vergebung und Wiederherstellung möglich. Öffentlich begangene Verfehlungen sollten auch öffentlich bekannt und bereut werden. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Der erste Teil befremdet zunächst. Hat David nicht auch oder gar zuerst an Bathseba und Uriah gesündigt? Jüdische Weise lehren, dass sowohl das Vergehen mit Bathseba als auch das Verfahren gegen Uriah äußerlich legal waren. War mir selber neu, aber scheint so. Aber vor Gott war beides ein Verbrechen. Und deshalb ist Gott gerecht in allem, was er durch Nathan sagen lässt. Und deshalb ist Gott berechtigt zu allem, was er über David verhängen wird. Weiter, Sünde gegen Menschen ist in der Bibel immer auch Sünde gegen Gott. Der Verstoß gegen Gottes Gebote wird als Verstoß gegen Gott selbst ausgelegt. Im Übrigen auch in 2. Samuel 12, 13 sagt David schon zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Diese Einsicht war nötig, um Vergebung von Gott zu erhalten, wie die Fortsetzung des Verses zeigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan. Du wirst nicht sterben. Dasselbe grundlegende Denken finden wir schon bei Josef, als ihn Potiphars Frau zum Ehebruch verführen will. Wie sollte ich diese große Bosheit begehen und gegen Gott sündigen? Also Sünde, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, ist nie nur ein mitmenschliches Problem. Es ist immer auch und sogar vorrangig, die vertikale Dimension zu bedenken, also das Schuldigsein vor Gott. Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Die gewohnte und zweifellos auch richtige Auslegung dieses Verses ist, wir sind immer und schon von Anfang an im Zustand der Sünde, deshalb auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen. Darf ich trotzdem auf etwas aufmerksam machen? Auch wenn alle mir bekannten Kommentare dieser Auslegung abwehren. Es fällt auf, dass in der Bibel der Name von Davids Mutter nicht erwähnt wird. Im Gegensatz zu den anderen Königen Judas und Israels, so könnt ihr es überprüfen. Warum wird ausgerechnet Davids Mutter verschwiegen? Als er zum König gesalbt werden soll, ist er nicht bei seinen Brüdern. Und er unterscheidet sich offensichtlich in seinem Aussehen von ihnen, so hervorgehoben, aber rötlich und erdbraun. Und er war bei ihnen nicht gerade beliebt, das merkt man später, als er da zu Goliath da kommt und seine Truppe. Psalm 51,7 wird gern zur Begründung der Lehre von der Erbsünde herangezogen. Könnte eventuell die wörtlichste und einfachste Deutung unseres Bibelverses wie so manchmal auch die zutreffendste sein? Könnte es sein, dass David außerehelich gezeugt und geboren wurde? Wäre das auch eine mögliche Erklärung für die eben gemachten anderen Beobachtungen? Jedenfalls, nicht nur die Bibel, auch die Psychologie weiß heute und aufmerksame Beobachtungen bestätigen es, gewisse Sünden scheinen sich von Generation zu vererben. Sie werden von nachfolgenden Generationen immer wieder begangen. Tat David lediglich, was schon sein Vater tat und bekennt das hiermit? Es gibt Seelsorgerichtungen, die solche möglichen Bindungen und Verkettungen im Blick haben und es für nötig halten, Betroffene davon zu lösen. Das lässt sich verstehen als eine aktive Anwendung von 1. Petrus 1,18. Ich übersetze es mal ausführlicher. Ihr seid erlöst von eurem nichtigen, vergeblichen, sinnlosen Lebenswandel nach der von den Vätern überlieferten, weitergegebenen, übergebenen Weise. Oder ihr seid erlöst von eurer nichtigen, vergeblichen, sinnlosen Lebensweise, die euch von den Vorfahren überliefert und weitergegeben, übergeben, hinterlassen wurde, die sich in euch fortpflanzt. Nicht nur die Lösung von Vorfahrensschuld, sondern jeder Zuspruch von Vergebung ist aktive Anwendung und Zueignung von dem, was am Kreuz ein für alle Mal und für alle von Gott her potenziell geschehen ist. Und so eine persönliche aktive Anwendung ist durchaus nötig. Wäre also so etwas wie Generationenschuld möglicherweise auch zu beachten bei der Seelsorge an Menschen, die sich durch sexuelle Vergehen und sexuellen Missbrauch schuldig gemacht haben? Ich meine unter Umständen durchaus ja. Es gibt eine Verflochtenheit in Sünde und Versagen, die über das Individuum hinausgeht. Es kann wichtig sein, auch Vorfahrensschuld zu bedenken und davon Befreiung zu suchen. Ich sage kann. Vers 8. Siehe, du lebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Das sinnlich-leibliche ist nur eine Seite des Menschseins, die unsichtbare innere die andere. Ja, es ist wichtig, die äußeren sinnlichen Reize zu meistern und zu beherrschen. Dazu braucht es aber die innere, verborgene Verbundenheit mit Gott und seinem Geist, der Weisheit und Offenbarung gibt. Eine wirklich tiefe Sündenerkenntnis im Inneren ist Gottes Wirken. Wahre Selbsterkenntnis gibt es nur durch Offenbarung im Inneren. Noch ein Zitat aus dem Kommentar. Gott hat seinen Knecht David gelenkt, auch die verborgenen Zusammenhänge der Verderbnis zu sehen und auszusagen. Wichtig ist auch Folgendes: Wenn Gott selbst auf dem dornenvollen Weg der Sünden- und Selbsterkenntnis die Führung übernimmt, dann führt dies alles auch nicht zu einer eigenmächtigen Selbstverdammung. Fazit: Äußere Regeln sind nicht alles, es braucht ein inneres, geistliches Leben, in dem Gottes Wahrheit und Wille erfasst wird. Vers 9. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Hyssop wurde zum Beispiel zur Reinigung von Aussatz verwendet. Er diente sowohl der äußeren wie der inneren Reinigung von Menschen und Gegenständen. Durch seine Sünde wurde David moralisch ein Aussätziger. Und tatsächlich dürfen wir von Gott vollständige Reinigung und Wiederherstellung erwarten. Wir dürfen wieder weißer als Schnee werden, das heißt vollkommen rein und gerechtfertigt. Gibt es auch andere Bibelstellen, Jesaja 1,18, Offenbarung 7,14. Vers 10, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Vergebung und Reinigung bewirken tiefste Freude im Inneren, ein Aufblühen und Wachsen des Geistes und zugleich ein Wiederauferstehen des Leibes und seiner Glieder, die kraftlos zerschlagen waren. Vers 11, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Lass meine bewiesenen Fehltritte keine weiteren Folgen in deiner Beziehung zu mir haben. Würdige mich weiter deiner Gegenwart, deiner persönlichen Zuwendung. Der bekannte Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ein Herz, das nur das Gute und Reine empfangen kann und will, muss Gott schaffen. Die Voraussetzungen dafür liegen allein in ihm, nicht in uns. David wusste, dass das Gute in ihm nur von Gott kommen kann. Er wollte nicht nur sein altes Herz geändert haben, sondern ein neu geschaffenes Herz. Dazu braucht es außerdem noch die Erneuerung, Reparatur des Geistes, damit dieser wieder ohne zu irren auf die Erkenntnis des Wahren und Guten gerichtet wird. Eigentlich steht da erneuere einen festen Geist in meinem Inneren. Vers 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es ist nicht selbstverständlich, nach so einer Verfehlung weiter im Dienst und Segen Gottes zu stehen. Gottes Gnade ist keine Selbstverständlichkeit. Salbung, Weihe und Ordination sind demnach keine unverlierbaren Eigenschaften und Ausrüstungen. Sonst hätte David nicht so beten müssen. 14. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wörtlicher, lass mir wiederkehren, gib mir wieder die Freude, Wonne deines Heils. Und mit einem willigen, geneigten, großzügigen Geist stütze mich. Oder der wieder in seiner Bestimmung freie Geist stütze mich. Gemeint ist hier eine hohe geistige Freude an Gottes Heil und an der Mitwirkung daran, dass Gott mit seinem Heil zum Ziel kommt. Das Wort für Freude kommt aus zwei hebräischen Wurzeln. Die eine bedeutet hell, leuchtend, glänzend. Und die andere bedeutet Lilie oder Weisheit und SZ, also weiße Farbe. David wollte wieder eine Freude erfahren, die so hell, rein und schön wie eine Lilie ist. So betet er. 15. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Meine schwere Verirrung, in die ich geraten bin und aus der du mich wieder herausgeholt hast, kann jetzt anderen zugutekommen. Ich kann anderen Übertretern, Rebellen und Verbrechern zeigen, wie du deine Gnade allen bereithältst, auch denen, die so tief gesunken sind. Selbst ihnen begegnest du mit Wohlwollen. So können auch sie wieder den Weg zu dir zurückfinden und gehen. Vers 16. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Heil und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Rette mich von der Bedrückung durch meine Blutschuld. Du hilfst mir zum Sieg über die inneren und äußeren Folgen meiner Versündigung. Das hier mit Blutschuld übersetzte Wort bedeutet zunächst einfach Blut. Es steht im Plural und meint gewaltsam vergossenes Blut, Bluttaten, aber auch Blutgericht. So könnte David Gott auch gebeten haben, ihn vor dem Tod, dem Blutgericht der Todesstrafe wegen seiner Sünde zu bewahren. Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Eigentlich mein Herr, tue meine Lippen auf. Wenn ich dich wieder als meinen Herrn und ich mich als deinen Diener begreifen darf, dann wirst du mir wieder meinen Mund öffnen, damit ich dein Lob verkündige. Vers 18 und 19, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Rituelle Opfer sind für Menschen in meiner Lage nicht geeignet, denn sie gelten nur für Sünden, die nicht bewusst getan wurden. Und andere Opfer kann man nur bringen, wenn man nicht so tief gesunken ist wie ich. Die Opfer, die du als richtender Gott erwartest, sind ein durch Schuldbewusstsein gebrochenes Gemüt. Den gebrochenen Geist und das gebrochene Herz, mit denen ich vor dir erscheine, wirst du nicht gering achten. Es ist ja der Anfang der Erneuerung, die du mit deinen Gerichten herbeiführen willst. 20 und 21, tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. In der Tora sind Opfer angeordnet. Sie sind zunächst Wege, um wieder Gottes Wohlgewollen zu erlangen. Wert haben sie aber nur, wenn sie ein gerechtes Leben einschließen und der Fortschritt darin gesucht wird. Die Opfer bekommen erst wieder ihren Sinn, wenn das wiederhergestellt wird, wofür Jerusalem stehen soll. Wenn erkennbar wird, was Gott in dieser Stadt niedergelegt hat. Zu Davids Zeit war der Tempel in Jerusalem noch nicht gebaut und dadurch Jerusalem als die Gottesstadt noch nicht bleibend gekennzeichnet. diese Verse zusammenfassend, Ziel von allem Schuldbekenntnis, aller Buße und Empfang der Vergebung darf und soll die volle Wiederherstellung der gefallenen Persönlichkeit nach innen und außen sein. Ich wollte diese Schlussfolgerung nochmal zusammenfassen. Wegen unserer naturgegebenen Defizite in der Selbstwahrnehmung braucht es das prophetische oder die prophetische und oder zumindest seelsorgerlich ermahnende Überführung von Fehlverhalten und Schuld. Also prophetische oder seelsorgerlich ermahnende Überführung von diesem Dienst müssen wir einander tun. Opfer wie Täter brauchen Gottes wiederherstellendes Eingreifen. Reinigung von Sünde und Wiederherstellung sind Vorgänge, die gründlich in die Tiefe gehen müssen. Sie sind nicht in einem geistlichen Instant-Verfahren zu erledigen. Ohne wirkliche Einsicht in die eigene Sünde und Schuld ist keine Vergebung und Wiederherstellung möglich. Öffentlich begangene Verfehlungen sollten auch öffentlich bekannt und bereut werden. Sünde, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, ist nie nur ein mitmenschliches Problem. Es ist immer auch und sogar vorrangig, die vertikale Dimension zu bedenken, also das Schuldigsein vor Gott. Es gibt eine Verflochtenheit in Sünde und Versagen, die über das Individuum hinausgeht. Es kann wichtig sein, auch Vorfahrensschuld zu bedenken und davon Befreiung zu suchen. Äußere Regeln sind nicht alles. Es braucht ein inneres geistliches Leben, in dem Gottes Wahrheit und Wille mit dem Herzen erfasst wird. Ziel von allem Schuldbekenntnis, aller Buße und empfangener Vergebung darf und soll die volle Wiederherstellung der gefallenen Persönlichkeit nach innen und außen sein. Erstmal eine Pause machen, oder wie geht's euch jetzt? Es kommt dann noch die Überlegung zu dem biblischen Schutzkonzept. Kurz der dritte Teil jetzt, Überlegungen zu einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichlein, biblischen Schutzkonzept. Das kann es jetzt so nicht sein, aber ein paar Hinweise. So viel wie möglich Hilfe und Heilung bei erlittenem Missbrauch zu vermitteln und zu erfahren, ist sicher der erste Schwerpunkt im Umgang mit dieser Not und Verfehlung. Der zweite Schwerpunkt betrifft die Täter, für die um ihres Heils willen Schulderkenntnis und Bekenntnis, Vergebung und möglichst Wiederherstellung notwendig ist. Beides sind große Herausforderungen an Gemeinden, Opfer und Täter. Der dritte Schwerpunkt muss sein, wie solche Taten möglichst zu verhindern sind. Von Täterseite, von der Gemeinde und von potenziellen Opfern. Und damit wären wir bei dem Thema Prävention und Schutzkonzepte. Vorbemerkungen. Zunächst einmal fällt auf, mir jedenfalls, die öffentliche Bekanntmachung und Überführung von sexuellem Missbrauch in der Kirche ging zu wesentlichen Teilen von der Welt in ihren Medien aus. Und die Stellungnahmen der Kirchen dazu lassen die vertikale Dimension, das Bekenntnis der Schuld, Beugung vor Gott und Umkehr zu ihm, weitestgehend vermissen. Schließlich werden auch die Schutzkonzepte nach rein weltlichen Kriterien aufgestellt. Es wird also weder bei den Taten noch selbst noch beim Umgang damit ein Unterschied zwischen Kirche und Welt sichtbar. Von engagierten und reifen Christen höre ich, sie sind nicht nur von den Missbrauchsfällen, sondern ebenso von der rein, ich nenne es mal, weltlichen Aufarbeitung derselben irritiert. Das heißt auch von den angedachten oder schon umgesetzten Schutzkonzepten. Das könnte durchaus zu einem Rückzug gerade dieser aktiven und wichtigen Christen und Mitarbeiter aus Kirche und Gemeinde führen. Der Professor für systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg, Ralf Frisch, kritisierte, natürlich nicht in einem kirchlichen, sondern in einem weltlichen Medium, nämlich der Welt, die Haltung der evangelischen Kirche in dem Missbrauchsskandal in folgender Weise. Zitat: Seit Jahrzehnten ist der einzige theologische Grundsatz der evangelischen Kirche der Glaube an den guten Menschen. Eigentlich müsste die Missbrauchskatastrophe das Ende einer evangelischen Kirche sein, deren einziges Erkennungszeichen es ist, ein moralisches Heldentum zu verkündigen. Er meint dann, Gott sei für die Kirche nicht mehr systemrelevant. Seine Erwartung, wieder Zitat, kirchliche Mitarbeiter werden über kurz oder lang missbrauchspräventionshalber darauf verpflichtet werden, persönliche Vertrauensbeziehungen, ohne die doch kein spirituelles Leben gedeihen kann, auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Das tragische und traurige Resultat dürfte eine noch bürokratischere, maximal aseptische und vitalitätsarme Kirche der Kontrolle und der Disziplinierung sein, die Übergriffigkeit durch Kontaktrisiko-Minimierungs-Compliance verhindern zu können meint und in aller Wahrscheinlichkeit nach zwar nicht jeglichen Missbrauch, aber doch jegliches kirchliches Leben wie ein hochwirksames Antibiotikum im Keim gleich mit erstickt. So dieser Professor. Vor kurzem besuchte ich ein neu saniertes Jugendzentrum des CVJM. Dank des Schutzkonzeptes hat nun der Seelsorgeraum gläserne Wände. So ist vom Flur und von der Straße aus einsehbar, was in ihm geschieht. Gelobt sei die neue Transparenz. Nur weiß ich, als Jugendlicher wäre ich dort gewiss nicht in die Seelsorge gegangen. Das Schutzkonzept sorgt jetzt dafür, dass es keinen geschützten Raum mehr gibt. Ist es das jetzt? Wenn ja, das ließe sich noch ins Absolute oder Absurde steigern. Der ultimativste Schutz vor eventuellem sexuellen und sonstigen Missbrauch würde dann darin bestehen, die Kirchen- und Gemeinderäume ganz zu schließen und nicht mehr zu gebrauchen. Unbestritten ist eine Sensibilisierung für das Thema notwendig. Aber nicht nur in der horizontalen Richtung, sondern mindestens ebenso zu Gott hin und von ihm her, also in vertikaler Hinsicht, damit unsere Gemeinden mit ihren Gebäuden sichere Orte werden, gerade für die Schwachen. Bestandteile eines biblischen Schutzkonzeptes, bitte seht die Gänsefüßchen mit. Die Bibel steht zu dem Versagen ihrer Glaubenshelden. Noch heute lesen wir davon. Sie werden nicht in den Himmel gehoben. Dort ist allein Gott. Aber sie und ihre Werke und Verdienste und aller Segen werden auch nicht kleingeredet oder gar gecancelt. Sie gelten weiter. So lesen wir auch heute noch Davids Psalmen. Für uns braucht es zunächst ein nüchternes Wachsein für die Möglichkeit von Versagen und Sünde. Auch der heiligste und gottgefälligste Mensch kann jeden Augenblick in tiefste Sünde fallen. Auch der heiligste und gottgefälligste Mensch kann jeden Augenblick in tiefste Sünde fallen. Das muss ich zuerst für mich selbst wissen und sollte mich bei anderen nicht grundsätzlich überraschen. Dennoch gilt es zu beachten, eine Haltung gegenseitiger Verdächtigungen und Misstrauens ist keine geistliche Tugend, sondern Teufelssaat. Paulus hat die Gemeindeglieder in seinen Briefen nicht als Sünder, sondern als Heilige angesprochen. Im Folgenden einige geistliche Vorbeugungsmaßnahmen. Das erste wäre, die Dimension der Gottesfurcht zurückgewinnen. Sie ist uns ja in der westlichen Christenheit inzwischen fast komplett verloren gegangen, sage ich. Gott ist nur noch der liebe Kumpel, der überall mitgeht und alles absegnet. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen, sagt Josef zu Potiphars Frau, die ihn verführen wollte, 1. Mose 39. Und auch Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Dazu gehört auch, sich klar machen, was auf dem Spiel steht, also die radikalen Aussagen der Bibel dazu ernst nehmen. Psalm 51, 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Oder Matthäus 5, 29 eben, wenn dir dein rechtes Auge zur Falle wird, dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Oder eben Matthäus 18,6. Wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, einen Fallstrick legt, einen Anlass zum Anstoßen und Fallen gibt, wer ihnen zum Fallstrick wird, sie zu Fall bringt, wer sie irre macht und ihr Leben in einen Skandal zieht, für den wäre es nützlich, dass ein schwerer Eselsmühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Oder Hebräer 10 und auch 12, da steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, das steht im Neuen Testament, nicht im Alten. Dann gibt es so ein paar allgemeine Punkte. Zum Beispiel Leben in Gottes Wort. Psalm 119,11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn Gottes Wort mich immer wieder prägt, dann bekomme ich eine Prägung auch gegen die Sünde. Nächster bekannter Punkt, Sünde bekennen. 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oder Jakobus 5,16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, wäre ein geistliches Leben führen, das dem neuen Bund entspricht. Ein geistliches Leben führen, das dem neuen Bund entspricht. Dazu gehören ganz grundlegende Dinge wie: Wir sind der Sünde gestorben und mit Christus begraben. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt und so weiter, Römer 6. Oder die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden, Galater 5, 24. Oder Kolosser 3, tötet die Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, legt nun alles ab, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der ständig erneuert wird. Oder 1. Thessalonicher 4 und Hebräer 12, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Oder etwas, was wir auch, ich denke, gar nicht verkündigen. 1. Johannes 3. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das steht im Präsens, also sündigt nicht fortwährend. Wer fortwährend sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde fortwährend tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels auflöse. Jeder aus Gott Geborene lebt nicht fortwährend in Sünde. Denn Gottes Same bleibt in ihm. Er kann nicht fortwährend sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wo verkündigen wir sowas? Wo leben wir sowas? Oder Galater 5,16, führt euren Lebenswandel im Geist und ihr werdet das Begehren des Fleisches, die Gier der menschlichen Natur, keinesfalls erfüllen. Steht dort. Oder wir alle, die wir mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel schauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie vom Herrn her dem Geist, 2. Korinther 3,18. Wo leben wir in der Herrlichkeit Gottes, dass sie uns so erfüllt, dass wir das andere Zeug auch gar nicht mehr nötig haben, gar nicht mehr wollen? Dies alles lässt sich zusammenfassen in die zwei Punkte. Erstens grundsätzliche, konsequente, sofortige und entschiedene Trennung von allem, was Sünde betrifft und zu ihr führt. Das zweite, in Gottes Gegenwart leben und Erfüllung in Gottes Herrlichkeit suchen und finden. Nach meinem Eindruck ist uns beides in der westlichen Welt leider fremd geworden. Gerade dies mit Christus der Sünde gestorben sein, mit seinen Konsequenzen, wird weder gelehrt noch ist es bekannt, geschweige denn, dass es praktiziert würde. Also ich habe da Riesenmängel und immer noch rätsel ich dran, was das eigentlich heißt und wie man das leben kann. Wo wird das gelehrt? Wo wird das verkündigt? Das Neue Testament zeigt uns einen Ozean und wir planschen in unseren Pfützen. Manchmal nehmen wir nur noch Staubbäder. Also ein geistliches Leben führen, das dem neuen Bund entspricht. Und dann geht es natürlich weiter, und das habe ich auch schon erwähnt. Den Dienst der Ermahnung und Seelsorge ausüben und an sich geschehen lassen. 1. Thessalonicher 5, darum ermahnt, ermutigt euch untereinander. Hebräer 3, 13, ermahnt, ermutigt euch untereinander jeden Tag, solange es heute heißt, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Kolosser, wir ermahnen alle Menschen, weisen sie zurecht, warnen sie, setzen ihnen den Kopf und Verstand zurecht. Ermahnt einander, weist einander zurecht, warnt einander. Setzt einander den Kopf und Verstand zurecht. In den neutestamentlichen Ordnungen leben ist ein weiterer Punkt. Dazu gehört etwa Matthäus 18, dies persönlich einmal unter vier Augen. Wenn das nicht zum Ergebnis führt, vor Zeugen und bei fortwährendem Uneinsichtigkeit Ermahnung vor der Gemeinde. Und wenn das nicht hilft, dann eigentlich Ausschluss aus der Gemeinde. So ist dort ein Verfahren mal gekennzeichnet. Und auch Hebräer 13, 17, gehorcht im Vertrauen euren Leitenden und fügt euch, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Zu einer biblischen Gemeindeordnung gehören tatsächlich Leitung und Unterordnung, Rechenschaft und auch Gemeindezucht. Ich nenne es mal so. Ich habe jetzt noch ein bisschen frech Fragen quer zum Strom, nicht nur an Juristen. Würden und dürften wir heute folgende biblische Personen in unseren Gemeinden als hauptamtliche Mitarbeiter anstellen oder sie ehrenamtlich mitarbeiten lassen? Könnten sie, wie nun bei uns gefordert, ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen? Abraham, der seinen Sohn fesselte und mit dem Messer umbringen wollte, außerdem seine Frau zweimal als Schwester ausgab und sie anderen überließ. Stammvater Judah mit seinem sexuellen Fehlverhalten. Mose, der einen Staatsdiener ermordete. Die levitischen Priester, die 3000 Gemeindeglieder umbrachten. Priester Pinchas mit seiner radikal tödlichen Gemeindezucht. David mit seinem Ehebruch und Mord. Den Missbrauch einer Frau als Wärmflasche im Alter. Sowie mit seinem früheren Verhalten zusammen mit seiner Terroristenbande. Jakobus und Johannes, bei Ablehnung zeigten sie brutalste Gewaltbereitschaft bis hin zur Bombardierung von Ortschaften. Nicht Feuer vom Himmel regnen lassen. Jesus mit seinem gewalttätigen Vorgehen im Tempel sowie seinem staats- und gefriedensfährdenden Reden und Verhalten, so wird es ihm vorgeworfen zumindest. Petrus, der sich gegen die Staatsgewalt auflehnte mit einem Mordsversuch, Gethsemane. Paulus als Christenverfolger und Folterer, Befürworter von Todesurteilen bei religiös motivierten Verfolgungen. Außerdem auch als Christ wegen geschäftsschädigendem Verhalten und Anstiftung von Unruhen und Aufruhr immer wieder angeklagt und im Gefängnis. Was kriegte der für ein polizeiliches Führungszeugnis? Gemeindeglieder aus Korinth, die vor ihrem Christwerden als unzüchtige Ehebrecher, Knabenschänder und Lustknaben bekannt waren, also sexuellen Missbrauch praktiziert haben. Übrigens ist es durchaus zu vermuten, dass sowohl 1. Korinther, das ist halt einige von euch gewesen. Ja, so gab es, aber einige, die das gewesen sind. Übrigens ist durchaus zu vermuten, dass sowohl mein Seelsorger als recht der Pfarrer in unserem Haus und auch andere Missbrauchstäter zu ihren Zeiten ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung hätten vorlegen können. Zum Schluss endlich. Die Kirche und Gemeinde, die Jesus baut und für die er betete, die Kirche, die er als seine Gemeinde erkennt und anerkennen wird, ist zwar in der Welt, aber wesensmäßig ihm entsprechend nicht von der Welt. Die zahlreichen Missbrauchsfälle quer durch unsere Kirchen zeigen in einem beschämenden Ausmaß, wie wenig wir uns von der Welt unterscheiden. Die Welt selbst hat uns von dieser bitteren Wahrheit überführt. Nun sieht es so aus, als wollten wir mit weltlichen Methoden dieses Problem in den Griff bekommen. Damit bleiben wir Welt und weltlich, statt Salz und Licht dieser Welt zu sein. Jesus sagt klar, wohin das führen wird. Salzloses Salz wird zertreten werden. Jetzige Finsternis wird in die ewige Finsternis gehen. Vielleicht ist nun tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, an dem das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Dann hätten wir die Chance, uns diesem Urteil und Gericht zu stellen, wie es David vor Nathan, Gott und in aller Öffentlichkeit getan hat. So könnten auch unsere Kirchen noch wiederhergestellt werden und in Gottes Herrschaft eingehen.